Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Jana Münkel. Zu Gast ist
Heribert Prantl, Kolumnist und Autor bei der Süddeutschen Zeitung. Hallo, herzlich willkommen im Studio. Schön, dass Sie da sind.
Hallo, ich freue mich. Hallo.
Herr Prantl, spielen Sie gern Schach?
Ich kann es nicht, ganz einfach. Ich habe eigentlich immer gern Spiele gehabt, bei denen ich mich nicht anstrengen muss. Aber Schach ist ein so schönes Spiel. Und ich habe auch ein Schachspiel, dass ich mir überlege, ob ich es nicht mache.
Na, dann können Sie ja anfangen, zum Beispiel in Südindien. Also, obwohl, das ist vielleicht dann noch eine Liga zu hoch. Da ist nämlich jetzt die 44. Schacholympiade. Und da geht die Schachbegeisterin so weit, Sie lachen und nicken.
Sie trauen mir was zu.
Ja, na, ich würde sagen, Übung macht den Meister. Und manchmal muss man sich Dinge zutrauen. Und genau, da sind so viele schachbegeisterte Menschen unterwegs, dass sogar eine Brücke mit Weiß und Schwarz in so ein Riesenschachbrett verwandelt wurde. Also, vielleicht können Sie da so in einer echten Lebensumgebung mal starten und Ihr Schachbrett mitnehmen und mal gucken, was passiert.
Ich lasse mich gern animieren.
Ja, und dann kommen wir aber zum Schach eher zu anderen Bereichen heute. Wir sortieren ja gemeinsam das, was heute wichtig ist. Und da gehören unter anderem die Pläne dazu, die Gasknappheit irgendwie zu besiegen. Schön, dass Sie zuhören. Der Journalist Heribert Prantl ist heute mein Gast. Wir sortieren gemeinsam die Themen dieses Tages. Und es geht, nicht so überraschend wahrscheinlich für Sie, die Sie zuhören, wieder um Gas. Es gibt nämlich eine neue Verordnung, die sieht vor, dass die Gasspeicher bis zum November 95% gefüllt sein sollen hier in Deutschland, statt wie bisher geplant um 90%. Soll also mehr Gas gespeichert werden. Und es gibt ein Wort, das macht die Runde, die sogenannte Gasumlage. Die Haushalte sollen also die Zusatzkosten tragen, die die Unternehmen, die Gas importieren, dann eben an die Haushalte weitergeben. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck spricht von mehreren hundert Euro, die das sein können pro Haushalt. Man könnte ja sagen, gut, Anreiz, um mehr zu sparen. Da ist ein hoher Preis da, da duscht man dann vielleicht freiwillig kürzer. Oder was meinen Sie, Herr Prantl?
Nun ja, das Ganze bringt viele Familien schon in eine existenzielle Notlage. Ganz viele Leute haben nicht so viel Geld, um sich was zu sparen. Die haben nichts auf der hohen Kante. Das heißt, die Einkommensschwachen spüren die Inflation und die Inflation wird sehr stark getrieben von den Energiepreisen. Die spüren die wahnsinnig stark. Und die Kosten, die da auf uns zukommen, Scholz, der Bundeskanzler, beamt sie ein bisschen runter. Wenn ich die Zahlen von Habeck nehme, die Umlage soll ja in einer Spanne von 1,5 bis 5 Cent liegen pro Kilowattstunde. Ein Vier-Personen-Haushalt verbraucht 20.000 Kilowattstunden. Das heißt, nach Adam Riese Mehrkosten von 300 bis 1.000 Euro plus Mehrwertsteuer, also 357 bis 1.190 Euro. Und das ist eine ganze Menge. Und da muss man sich wirklich überlegen. Es kommt ja noch die allgemeine Inflation dazu. Wir haben bei den Lebensmitteln eine Steigerung von bis zu 15%. Einkommensschwache bis durchschnittliche Haushalte können das nicht einfach stemmen. Das heißt, man muss sich überlegen, was tue ich?
Jetzt hat ja Robert Habeck auch angekündigt, dass er auch entlasten möchte. Wie genau das aussieht, ist noch nicht so klar. Es gibt verschiedene Vorschläge, zum Beispiel der Diakoniechef Lilje, der schlägt einen sogenannten Inflationsschutzschirm vor. Der sagt ganz unbürokratisch mindestens 100 Euro für die Dauer von 6 Monaten, zum Beispiel für Bezieherinnen, Bezieher von Wohngeld, von Kinderzuschlag oder von Grundsicherung. Klingt für mich recht unbürokratisch umsetzbar. Es gibt ja verschiedene solcher Vorschläge. Da könnte sich doch Robert Habeck oder könnte sich ja auch ein Bundeskanzler vielleicht ja bedienen und schauen, was ist denn gut umsetzbar?
Ja, die Vorschläge, die ich bisher aus der Politik gehört habe, sind mir zu kleinteilig, zu kompliziert, zu komplex. Da wird zum Beispiel gesagt, das Wohngeld erhöhen. Man muss wissen, das Wohngeld kriegen 500.000 Haushalte ungefähr in Deutschland. Wir haben aber 40 Millionen Haushalte, über 40 Millionen. Das heißt, eine Wohngelderhöhung ist vertröpfelt irgendwo. Man braucht, so wie es Lilje sagt, substanzielle, klare, einfache Dinge. Ich glaube aber nicht, dass 100 Euro reichen werden. Jedenfalls nicht für Hartz-IV-Bezieher. Wenn Sie da 100 Euro drauflegen, sind Sie immer noch weit weg von einem vernünftigen Inflationsausgleich und von einem vernünftigen Existenzminimum. Ich denke, dass man da, wenn man wirklich was Gutes tun will, etwas Existenzsicherndes, dass es 200 Euro im Monat sein müssten, die man bei den wirklich Einkommensschwachen drauflegen muss, Und dann kann man sich ja überlegen, ob Vorschläge, wie sie zum Beispiel von der Union kommen, ein Deckel auf den Gasgrundpreis, ob das sinnvoll ist. Und ich halte es für sinnvoll. Der Vorschlag sieht so aus, den die CDU mal vorgelegt hat, dass die ersten 5000 Kilowattstunden nur mit 6,5 Cent bezahlt werden müssen. 6,5 Cent ist das Preisniveau vor dem Ukraine-Krieg von 2021. Das würde dann auch zum Energiesparen anregen. Wenn die ersten 5000 von durchschnittlich 20.000 Kilowattstunden mit einem sehr niedrigen Preis bedacht werden, dann strengt sich jeder an, möglichst wenig zu verbrauchen, um in dem billigen Bereich zu bleiben. Ich halte es für sinnvoll.
Jetzt ist die FDP ja auch die Verfechterin der arbeitenden Mitte. Wir haben jetzt viel über sehr einkommensschwache Haushalte geredet, die tatsächlich sich ja manchmal am Ende des Monats fragen müssen, wie bezahle ich hier meine Ausgaben noch? Aber was ist denn mit der arbeitenden Mitte, die eben arbeitet, bei der aber eben auch immer weniger dann übrig bleibt am Ende des Monats?
Ja, da muss man bei den Heizkosten schon unterstützen müssen. Es ist ja so, dass bei den Einkommensschwächeren und die durchschnittlichen Einkommen sind ja nicht die Großverdiener. Da gehen zum Teil bis zu 2/3 des Monatseinkommens für die Dinge der Grundversorgung drauf. Und ein wesentlicher Teil der Grundversorgung ist die Heizung. Das heißt, man muss tatsächlich bei der Heizung, und deswegen habe ich eben den Gaspreisdeckel erwähnt, man muss schauen, dass man auch die unteren durchschnittlichen Einkommen irgendwie bedenkt und einen Inflationsausgleich macht. Es ist ja nicht bloß der Ukraine-Krieg, der die Dinge verteuert. Es war schon Corona. Seit Corona und mit dem Ukraine-Krieg noch mehr haben wir weltweit gestörte Lieferketten, die zu enormen Preissteigerungen führen. Bei der Energieversorgung, wie angesprochen, aber auch bei den Lebensmittelpreisen. Und da muss was getan werden, weil auch die mittleren Einkommen sehr schnell in eine existenzielle Notsituation geraten werden.
Sie haben in einer Ihrer Kolumnen den Begriff sozial schwach aufgegriffen. Ich finde ja immer, und ich glaube, da sind wir uns einig, dass der fehl am Platz ist, um arme Menschen zu betiteln. Aber Sie nutzen den Begriff für einen Staat, der arme Menschen eben nicht entlasten kann. Also das ist ja eigentlich das, was Sie auch gerade schon ausgeführt haben. Jetzt gibt es verschiedene Ökonomen, zum Beispiel den Ökonomen Georg Krämer, der sagt, eigentlich funktioniert unser Sozialstaat sogar ziemlich gut. Also der nimmt den in Schutz und sagt, es gibt die progressive Einkommenssteuer, es gibt die Sozialtransfers und die führen eigentlich zu einer Verteilung von oben nach unten und nicht so viel, wie immer gesagt wird, von unten nach oben. Also müssen wir doch ein bisschen aufpassen, unseren Staat als sozial schwach zu betiteln?
Wenn wir Millionen von Menschen haben, das braucht man sich nicht auf den Streit einlassen, ob es 10 Millionen, 9 Millionen oder 12 Millionen Arme oder Armutsgefährdete gibt. Aber es ist wirklich erwiesen durch unendlich viele Studien, dass immer mehr Kinder beispielsweise arm oder armutsgefährdet aufwachsen. Und in Armut aufzuwachsen, beeinträchtigt die Lebenschancen unglaublich. Und solche theoretischen Modelle, wie Sie es gerade vortragen, dass der Reichtum angeblich von oben nach unten durchtrickelt, das ist schön und gut, aber in der Praxis stimmt es einfach nicht. Und wir haben ja eine andere Armut, da ist die Armut in Kalkutta. Darum geht es nicht, dass man verhungert, dass man sozusagen tatsächlich auf der Straße lebt. Wenn es auch sehr viele sind, die es mittlerweile tun, die Zahl der Obdachlosen steigt ja auch. Es geht darum, dass man in einem Sozialstaat auch mit knappen Einkommen in etwa so leben können muss, dass man sich in einer reicheren Umgebung nicht genieren muss. Man muss ein ordentliches Auskommen haben, man muss auf Augenhöhe, und das erfordert eine Demokratie, dass die Menschen, die Bürgerinnen und Bürger sein sollen, auf Augenhöhe miteinander umgehen können. Und dazu passt es nicht, wenn die Existenzgrundlagen immer weiter auseinandergehen.
Bundeswirtschaftsminister Habeck macht gerade eine kleine Sommertour. In Bayreuth ist er ziemlich ausgepfiffen worden, musste sich Dinge anhören wie Kriegstreiber und Hau ab. Heribert Prantl ist mein Gast heute, Kolumnist und Autor bei der Süddeutschen Zeitung. Ist das ein kleiner Vorgeschmack, dieses Auspfeifen auf das, was noch auf uns wartet, so tonmäßig, so debattenmäßig in unserer Gesellschaft in Zukunft, Herr Prantl?
Nun ja, ist es nicht ganz neu, dass gepfiffen wird und dass irgendwie Formeln geschrien werden, die man sich in einer ordentlichen Diskussion ein bisschen differenzierter wünscht. Ich bin zunächst mal ganz dankbar dafür, wenn über den Krieg diskutiert wird, über die Frage, wie kann man den Krieg beenden, wie kann es weitergehen? Kann es wirklich sein, dass dieser Krieg jetzt jahrelang sich so weiterschleppt, dass Zehntausende von Menschen sterben? Welche anderen Möglichkeiten gibt's? Sind die einzigen Möglichkeiten, die immer mehr Panzer und Panzerhaubitzen zu liefern, oder gibt es auch andere Möglichkeiten? Ich bin nicht der, der sagt, mit so jemandem wie dem Putin darf man überhaupt nicht reden. Ich weiß nicht, was es bringt, wenn man mit ihm redet, aber man soll es zumindest probieren. Wenn schon Putin alles wegwirft, was eigentlich sich in Europa in den letzten Jahrzehnten entwickelt hatte, sollten wir nicht auch noch alles wegwerfen, nämlich die Bemühungen nach Frieden zu suchen und die Fertigkeit, die man sich darin erworben hat. Es ist vielleicht nicht so, dass man damit innerhalb von 2 oder 3 Monaten den Krieg beendet, aber die Friedenssehnsucht soll schon auch dazu führen, dass man sich um den Frieden bemüht. Das ist das Erste, und deswegen bin ich eigentlich ganz dankbar, wenn diskutiert wird. Wenn dann Formeln geschrien werden wie Kriegstreiber, ist das nicht gerade die Art von Diskussion, die ich mir wünsche. Aber ich wünsche mir eine ordentliche und gute Diskussion.
Wir haben ja vorhin schon vom Diakoniepräsidenten Ulrich Lilje gesprochen, der eben einen höheren sozialen Ausgleich fordert, damit eben arme Haushalte besser durch diese Zeit kommen. Und er hat im Interview heute Morgen im Deutschlandfunk noch eine andere Sorge geäußert. Er warnt vor einer Zuspitzung und sozialen Spaltung, also die eben dieses Gefühl von alleingelassen werden, die dieses Kontragefühl auslösen könnte. Und er formuliert das so.
Und da reden wir über eine Gruppe dann von sicherlich 10 bis 15 Millionen Menschen in unserem Land. Und wenn die wieder erleben, dass sie, sage ich mal, am Ende die Zeche bezahlen, dann wäre das ein tiefgehender Riss in unserer Gesellschaft, im wahrsten Sinne ein Armutszeugnis für die soziale Marktwirtschaft. Und ich glaube auch, und das befürchte ich auch, eine nachhaltige Gefährdung der sozialen Friedens und unserer Demokratie.
Also für ihn geht es gar nicht so doll um diese Frage Krieg, ja oder nein, oder wie können wir den beeinflussen, sondern eher auch wirklich um die Folgen, die der Krieg hier sozial auslöst. Und er warnt eben vor einem Protest ähnlich der Gelbwesten in Frankreich. Sehen Sie diese Gefahr auch?
Naja, die Gefahr der sozialen Spaltung ist ja nicht ganz neu, aber sie wird forciert vom Ukraine-Krieg und den Folgen des Kriegs und der Reaktionen auf den Krieg. Es ist ja so, dass auch Belastungen verteilt werden müssen. Und es geht derzeit ums Belastungen verteilen beim Gas, bei der Inflation. Aber es kann wirklich nicht so sein, dass diejenigen, die schon belastet sind, auch noch das Gros der Belastungen tragen müssen. Dann tritt das ein, was Lilje hier sagt. Dann kommt es zu einer sozialen Spaltung, die noch größer ist als das, was wir bisher erlebt haben.
Gleichzeitig habe ich schon den Eindruck, dass da eben doch aus verschiedenen Ministerien schon Vorschläge kommen, wie wir eben diese Entlastung gestalten können. Also ich erinnere ans Entlastungspaket, kann man natürlich sagen, da war sehr viel Klein-Klein drin, aber zum Beispiel das 9-Euro-Ticket ist ja schon ein Signal, auch eine große Chance zu sagen, wir helfen hier in der Krise, wir tun konkret was, wir wollen entlasten. Also schon auch eine Chance, dass Politik da jetzt handlungsfähig auch wahrgenommen wird.
Ja, ich will ja auch das 9-Euro-Ticket und viele andere Dinge, die wirklich kleine Dinge sind, verglichen mit der Größe des Problems nicht kleinreden. Aber es geht darum, aus diesen kleinen Puzzlestücken wirklich ein gesamtes Puzzle zu machen und ein Gesamtpuzzle, das wirklich dazu führt, dass die Armen und die Armutsgefährdeten in der Bevölkerung wirklich entlastet werden und dass sie ohne Angst um ihre Existenz durchs Leben gehen können. Darum geht es, einfach Sicherheit zu geben. Und wenn das Sichere nicht mehr sicher ist, dann leider die Demokratie.
Und um nochmal konkret zu Habeck zurückzukommen, der da ausgepfiffen wurde, der muss ja gerade Entscheidungen verkaufen, die überhaupt gar keine grünen Entscheidungen sind. Und ich habe da schon immer den Eindruck, er gibt sich da Mühe, das auch wirklich kommunikativ verständlich zu machen. Was man aber immer wieder raushört, ist ja so dieser Tenor, es muss Geduld her, weil wir eben mit diesem Krieg jetzt noch länger zu tun haben. Also was würden Sie denn sagen, wie kann Politik das denn erreichen, jetzt den Menschen Geduld beizubringen und dafür zu plädieren, zu sagen, gut, halten Sie sich ruhig, wir tun was, wir sind hier aktiv.
Nun ja, Habeck ist sicherlich einer der Politiker, die versuchen, einigermaßen ehrlich zu sein. Und trotzdem schwingt ein bisschen Heuchelei mit, wenn er beispielsweise sagt, der völlige Stopp der Gaslieferungen sei Teil der russischen Strategie, unsere Einheit zu untergraben. Nun ist es ja nicht so, dass wir das heißt die deutsche Politik, die europäische Politik nicht mit einem Wirtschaftskrieg auf den Krieg reagiert hätte und dass die andere Seite, nämlich die russische, dann entsprechend reagiert, war erwartbar. Und wenn es so ist, dass die Sanktionen bzw. deren Folge- und Kollateralschäden Deutschland mehr schaden als den Russen, dann ist es problematisch. Aber, und jetzt bin ich bei dem Habeck, man kann die Schäden als Preis für die Gegenwehr, für die notwendige Gegenwehr betrachten, aber dann muss man es auch offen kommunizieren. Dann sage ich nicht, jetzt hat völlig überraschend Putin die Gaslieferungen gedrosselt. Das war nicht überraschend, das war zu erwarten. Aber dann muss er sagen, diese Drosselung und sie auszuhalten und gegebenenfalls alle möglichen, auch kalte Wohnungen zu akzeptieren, ist Teil unseres Widerstands gegen Putin. Ich glaube, dann erreicht man vielleicht das, was Sie anmahnen, nämlich mehr Geduld. Wenn man versucht, sich so durchzulavieren und so zu tun, als wäre jetzt völlig überraschend Putin beim Stopp der Gaslieferungen angelangt, dann ist es einfach nicht ganz wahr.
Obwohl ich da Robert Habeck zugutehalten muss, dass er das auch tut. Also er hat in Interviews schon von Anfang an gesagt, dass es sein kann, dass eben nach der Wartung, der vermeintlichen Wartung Nord Stream 1 auch nicht mehr ans Netz gehen könnte. Er hat immer auch gesagt, dass das Gas, das kommt, auch wieder gedrosselt werden kann. Also da hat er doch auch recht doll Klartext gesprochen, aus meiner Sicht.
Ja, aber das ist ja nicht unbedingt jetzt etwas, wo Putin macht viel Böses, aber das ist nicht unbedingt der Kern des Bösen, die Gaslieferungen zu drosseln, weil er damit schlichtweg reagiert auf die Sanktionen, die wir verhängt haben und bei denen man sich gelegentlich schon fragen muss oder fragen sollte, welche der Sanktionen sind sinnvoll und welche nicht.
Herr Prantl, stört Sie das, wenn ich VW-MitarbeiterInnen sage?
Ich stutze erst einmal und denke, schön, dass Sie es können, ich kann es nicht so gut. Und ich will es auch nicht lernen, weil es mein Sprachgefühl stört. Aber nicht jede Störung ist etwas, wo ich klagen muss dagegen. Ich denke mir halt ganz einfach, es ist ein gesellschaftlicher Prozess und diese Sensibilität fürs Gendern gehört zu diesem gesellschaftlichen Transformationsprozess. Also schaue ich mit Interesse, wo sich's hinentwickelt. Ich glaube nicht, dass die Sternchen und die Unterstriche die Zukunft der deutschen Sprache sein werden. Aber es ist interessant, dieses Experiment zu beobachten.
Ja, und Sie haben es gerade schon angesprochen, es hat nämlich tatsächlich jemand geklagt, nämlich ein Mitarbeiter von VW, Mitarbeiter, also ein Mann, der hat gegen Audi geklagt. Audi gibt den Mitarbeitenden nämlich bestimmte Formulierungen für gendersensible Sprache vor. Also es gibt eine Unternehmensrichtlinie seit einigen Monaten, die sieht eben vor, dass zum Beispiel der Unterstrich verwendet werden soll, den haben Sie schon angesprochen, also Mitarbeiter-UnterstrichInnen oder wie sich Audi-Mitarbeitende selbst oft nennen, da werden dann die AudianerInnen draus. Ja, und der VW-Mitarbeiter, der eben geklagt hat, argumentiert, dass das seine Persönlichkeitsrechte verletze, so sagt er es. Aber das Landgericht Ingolstadt hat die Klage abgewiesen. Es gäbe kein Recht des Mitarbeiters, in Ruhe gelassen zu werden. Also würden Sie sagen, ja, in Ruhe gelassen werden muss niemand, man muss es nur nicht annehmen.
Das Landgericht Ingolstadt hat schon recht. Ich halte diese Klage für wirklich albern. Und ich verstehe es, dass sich jemand ärgert und dass er sagt, mir ist die ganze Genderei zu obsessiv und jetzt tue ich was dagegen, aber ist, glaube ich, mehr ein Ausdruck von auffallen wollen und von Egoismus. Ich bin, wie gesagt, auch kein großer Liebhaber der Sternchen und der Unterstriche, weil ich glaube, dass die Gleichberechtigung, der Stand der Gleichberechtigung und der Emanzipation sich nicht bemisst nach der Zahl der Unterstriche und der Zahl der Sternchen, die in einem Text stehen, sondern an der Zahl der Frauen in Vorständen, in Aufsichtsräten. Wie viele Intendantinnen gibt es, wie viele Chefredakteurinnen gibt es und wie groß ist die Zahl von Frauen in den Parlamenten. Da gibt es viel zu tun. Ob ich das jetzt unbedingt mit Unterstrichen befördere, weiß ich nicht. Aber wenn es eine gewisse Sensibilität weckt dafür, zum Beispiel, dass Quotenregelungen, die ich für viel wichtiger halte als die Genderei, dass man wirklich mit Quotenregelungen etwas erzwingt, zumindest für eine Übergangszeit, bis Zustände da sind, die dem Gleichberechtigungsartikel angemessen sind, dann finde ich schon gut.
Und Audi, Sie haben gerade die Zahlen in den Vorständen und so angesprochen. Audi hat die auch veröffentlicht und die sagen natürlich selber, Sprache macht jetzt nicht alleine Gleichberechtigung. Die haben das aber gleichzeitig eben veröffentlicht mit einer Offensive, um dann eben auch Frauen zu fördern. Im Aufsichtsrat von Audi hat der Frauenanteil zum 31. Dezember 2021 35% immerhin betragen. Aber ich habe auch mal geschaut, der Frauenanteil im Unternehmen ist sehr, sehr viel geringer. Von fast 56.000 Mitarbeitenden sind gut 8.700 Frauen. Und trotzdem muss ich sagen, ich finde es kreativ, wie Audi dann damit umgeht. Die sagen eben, wir haben jetzt diesen Leitfaden und der heißt Vorsprung beginnt im Kopf. Das ist ja angelehnt an diesen bekannten Werbeslogan Vorsprung durch Technik. Und da schwingt ja schon mit, da beginnt etwas und wir können es dann weiterführen.
Ja, wenn es dazu führt, dass die substanziellen Dinge sich auch ändern, dann sage ich, das war eine Art Schwimmreifen für die Gesellschaft, diese Genderei. Ich hoffe nicht, dass man sie auf ewig brauchen wird, weil ich einen Text, der, wo mir als allererstes die Sternchen ins Auge springen, eigentlich ein Gräuel sind. Aber ich sage es nochmal, wenn es dazu führt und wenn es dazu beiträgt, dass es die Sensibilität für Emanzipation und für Gleichberechtigung fördert, dann ja, dann nehme ich das gerne in Kauf, auch wenn es mir nicht gefällt.
Und Sie sind ja selbst Jurist, Sie haben auch lang als Richter gearbeitet, einige Jahre. Würden Sie sagen, solche Fragen sind richtig vor Gericht? Also Sie haben jetzt selber gesagt, diese Klage fanden Sie jetzt nicht angemessen oder eher Quatsch. Aber werden solche Fragen künftig grundsätzlich mehr vor Gericht verhandelt werden? Brauchst du das?
Ob es braucht, ist die andere Frage. Aber wenn gesellschaftliche Konflikte vor die Gerichte getragen werden, entspricht das, glaube ich, dem, was unser Rechtsstaat will. Da, wo es tatsächlich an die grundrechtliche Substanz geht, muss oder soll die Justiz dieses klären, dass die Sternchen und die Unterstriche an die grundrechtliche Substanz gehen, das glaube ich nun wirklich nicht.
Es ist auch schön, wie Sie doch auch immer klar machen, dass Sie das ein bisschen mit spitzen Fingern anpacken, weil Sie immer Genderei sagen. Heribert Prantl hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Der Journalist Heribert Prantl ist mein Gast heute Mittag und ich kenne zwei Familien, die sind genau heute auf dem Weg nach Kassel zur Documenta und die haben beide vorher gesagt, ja, ich bin gar nicht so sicher, ob ich dieses Jahr so Lust habe, im Schatten dieser Antisemitismus-Debatte mir wirklich diese Ausstellung anzuschauen. Sie fahren jetzt trotzdem hin und auf der Documenta sind ja eben aber in dieser Woche weitere als antisemitisch kritisierte Bilder aufgetaucht. Es geht da um Zeichnungen des Künstlers Burhan Karkutli mit Darstellungen israelischer Soldaten. Und es gibt Stimmen, zum Beispiel das American Jewish Committee, die sagen, es wäre angemessen, die Documenta sofort abzubrechen, weil es nicht besser wird. Auch der Präsident des Zentralrats der Juden äußert sich ähnlich, Josef Schuster, der sagt, es sei kaum vorstellbar, dass diese Schau noch bis zum 25. September wie geplant laufe. Wie finden Sie denn diesen Vorschlag, zu sagen, Documenta jetzt sofort vorbei, Herr Prantl?
Völlig falsch, Frau Münkel.
Warum?
Weil man Probleme nicht dadurch beseitigt, dass man verbietet. Und diese Documenta war der Anlass für eine vehemente Diskussion, für vielleicht neue Sensibilität, für eine Diskussion, die wichtig war. Es gibt einen schönen Satz von Hannah Arendt, den ich da immer wieder zitiere. Hannah Arendt hat mal gesagt, vor dem Antisemitismus ist man nur auf dem Monde sicher. Und man ist auch auf der Documenta nicht sicher. Und ich sage dann gerne, um das weiterzuführen, man muss also den Mond auf die Erde holen. Und vielleicht ist auch die Documenta dafür da. Die nächste vielleicht, die Konsequenzen zieht aus dieser Documenta, aus den vielen Debatten, ist die Documenta dafür da, als große, weltweit berühmte, bekannte Kunstausstellung den Mond auf die Erde zu holen.
Jetzt ist aber ja die Diskussion um Antisemitismus nicht neu. Und es wäre doch in all der verpassten Kommunikation der Verantwortlichen der letzten Monate ein echtes Zeichen zu sagen, okay, diesmal haben wir es, ich entschuldige mich mal für die Wortwahl, verkackt. Wir können das nicht mehr richtig stellen. Wir tragen die Konsequenzen, machen es aber dann nächstes Mal besser. Also es muss ja nicht sein, wir brechen jetzt ab und dann nie mehr Documenta, sondern Abbruch als wirklich klares Zeichen und dann nächstes Mal anders.
Mir ist es lieber abzuhängen, das ist ja gleich gemacht worden. Mir ist es lieber zu überlegen, wie kann man organisatorisch verhindern, dass solche Plakate, solche Zeichnungen, solche Gemälde ausgestellt werden. Aber die Radikalmaßnahmen, das Objekt der Kritik einfach wegzuräumen, das halte ich für falsch und halte ich für der Demokratie und einer demokratischen Diskussion nicht für angemessen. Es ist Übermaß. Und ich will wirklich, ich will darüber diskutieren und ich war froh und dankbar um die Diskussion. Aber das Objekt der Kritik zuzuklappen und zu sagen, weg damit, es ist eine Art von Sanktion, die der weiteren Diskussion nicht dienlich ist. Ich will nicht, dass künftig Ausstellungen, Theater, die man kritisiert, sofort abgesetzt werden.
Da bringen Sie mich zu einem Punkt, der mich tatsächlich auch umtreibt. Nämlich diese Frage, wie können wir denn diese Balance hinkriegen zwischen, wir kontrollieren vorher, was da gezeigt wird und was möglicherweise eben zum Beispiel antisemitisch sein könnte und auch mit der Konsequenz, dann Kunst vorher aussortieren zu müssen im Zweifel und der Kunstfreiheit, dem Willen, eine Weltkunstschau zu machen, die eben gerade nicht die tradierten Muster bedient, die eben wirklich frei ist. Was denken Sie denn, könnte da für ein Mechanismus etabliert werden oder gibt es den überhaupt, um eben nicht nochmal so einen Skandal zu erleben?
Nun ja, für mich ist die Grundregel eigentlich relativ simpel. Ich darf keine Straftaten begehen. Und wir müssen auch, das lernen wir auch bei der Diskussion, unterscheiden zwischen Antisemitismus und Israelkritik. Und Israelkritik muss möglich sein. Und vielleicht wächst mit der Diskussion über diese Ausstellung auch die Sensibilität dafür, was oder für die notwendige Differenzierung. Was nicht sein darf, darüber muss man gar nicht reden, ist Volksverhetzung. Und dafür sind die Kriterien ziemlich klar. Die inkriminierten sogenannten Kunstwerke waren volksverhetzend. Die müssen abgehängt werden und die hätten nie aufgehängt werden dürfen. Und ich denke, dass ein Kurator dafür zuständig ist, zu schauen, dass nicht unter seiner Ägide Straftaten begangen werden. Da bin ich als jemand, der mal Staatsanwalt war, ganz, ganz klar. Aber es müssen auch Dinge möglich sein, die hoch umstritten sind, über die man sich den Mund zerreißt, wo die Kritik, wo die Feuilletons aufeinander einschlagen, wild und manchmal weniger wild und differenziert diskutieren und auf die Art und Weise vielleicht die Kriterien für die Abgrenzung zwischen Antisemitismus und Israelkritik ein bisschen genauer werden.
Und ich beschreibe Ihnen mal, mit welcher Leidenschaft Heribert Prantl gerade hier im Studio die Diskussionskultur verteidigt hat, nämlich gestikulierend mit einem, ja, schon mit Leidenschaft im Gesicht und wirklich eindrücklich. Heribert Prantl hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Ich finde ja, von der Bußreise des Papstes nach Kanada, die heute zu Ende geht, ist vor allem das Bild von ihm mit dem Federschmuck hängen geblieben. Und ich habe festgestellt, bei Ihnen auch, Herr Prantl, Sie haben das sogar mitgebracht, den Zeitungsausschnitt.
Ich habe es vor mir liegen, weil es wirklich ein anrührendes Foto ist, mit welcher Bewegung sich der Papst diesen Federschmuck aufsetzen lässt und auf seinem Kopf behält. Und mich hat es angerührt, wie dieser Papst einer indigenen Frau, die wohl Angehörige eines der Opfer ist, wie er ihr die Hand küsst. Es geht ja nicht bloß um Entschuldigung, es geht um eine Bitte um Verzeihung. Und das ist unendlich wichtig. Die Verfehlungen sind so gigantisch, dass einem der Atem wegbleibt, wenn man die Details liest und hört.
Ja, und es geht eben darum, Sie haben es gesagt, um ein Zeichen von Versöhnung, von Vergebung. Und ich war auch hin und her gerissen, ob ich diesen Federschmuck wirklich so gelungen fand, weil es dann doch wieder das Bild des Papstes ist, was auf den Titeln ist. Um es nochmal kurz zusammenzufassen. Es geht eben darum, dass in katholisch geführten Internaten indigene Schülerinnen und Schüler Opfer von Missbrauch und Gewalt geworden sind, in sehr, sehr großer Zahl. Und der Papst hat sie bei seiner Reise um Vergebung gebeten. Und das ist eine Entschuldigung, die hat er auf der Reise mehrmals wiederholt. Ist das genug, Heribert Prantl?
Es ist nicht genug, aber es ist glaubwürdig. Er hat es zum einen schon vor einiger Zeit im Vatikan gemacht, jetzt hat er es an Ort und Stelle gemacht, dort, wo die Untaten begangen worden sind. Die Untaten waren im Übrigen nicht rein kirchliche Untaten. Es war ja eine staatliche Vorgabe, dass Assimilation der indigenen Bevölkerung das Ziel ist.
Dann waren es eben oft kirchliche Träger.
Kirchliche Träger, die in den Seminaren diese Assimilation mit zum Teil furchtbaren Mitteln umgesetzt haben. Die Bitte um Verzeihung ist wichtig, richtig und vielleicht gar nicht oft genug sagen. Es gibt viele Adressaten, es gibt viele Opfer, es gibt die Angehörigen der Opfer, denen unendliches Leid zugefügt wurde. Aber bei der Verzeihung alleine darf es nicht bleiben. Es muss beispielsweise haben die Opfer keinen Zugang zu den Akten. Und das ist das Nächste, das folgen muss. Es muss, um die Täter und die Opfer zu identifizieren, müssen die Angehörigen Zugang zu den Kirchenarchiven haben. Das ist der nächste Schritt, der organisiert werden muss und der dann diese Bitte um Verzeihung auch wirklich glaubwürdig macht.
Der Historiker Gerd Braune, der ist da mit Ihnen einer Meinung. Der hat ein Buch über indigene Völker geschrieben. Der hat jetzt den Papstbesuch auch eng begleitet und hat eben auch genau geschaut, was hat denn Papst Franziskus gesagt und was nicht. Und er sagt eben auch, die Archive müssen geöffnet werden. Und er geht aber noch weiter und sagt, wir brauchen auch Entschädigungen und Zusagen für Entschädigung, um diesen Heilungsprozess wirklich voranzubringen. Würden Sie ihm da recht geben?
Da gebe ich ihm recht. Wir sind bei ähnlichen Fragen wie bei den Missbrauchsskandalen, die wir hier auch in Deutschland zu Recht und immer wieder diskutieren, wie die Kirche es tut und immer getan hat, sich die Rolle der Hüterin der öffentlichen Moral zuschreibt, der muss sich auch genau anschauen lassen, wenn es um Unmoral und um Verbrechen in den eigenen Reihen geht. Und dann wird oft gesagt von den, zumal den konservativen Bischöfen, da ist viel Hass im Spiel. Und dann denke ich mir, wie soll es auch anders sein? Da steigert sich der Zorn und die Wut über die Untaten hin zum Hass. Und das muss man verstehen, weil Hässliches eben Hass erzeugt. Und eine Kirche, die sich als Fachinstitution für den Umgang mit Verfehlungen begreift, die darf sich darüber zu allerletzt wundern. Da muss ich damit gut umgehen. Und zum guten Umgang gehört tatsächlich eine Entschädigung, die den Namen verdient und die nicht bloß eine Abspeisung ist.
Apropos guter Umgang. Ich bin nicht sicher, ob die katholische Kirche allgemein einen Schritt auch wirklich weitergehen möchte. Also aus dem Vatikan kommt ja zum Beispiel Gegenwind, ich bin jetzt in Deutschland, in Richtung des synodalen Wegs, also des Reformprozesses der katholischen Kirche in Deutschland. Da gab es ein Schreiben, das diesen Reformprozess kritisiert, der eben auch darauf basiert, unter anderem eben Missbrauchsfälle aufzuarbeiten, auch hier. Dieses Schreiben, das war nicht vom Papst unterschrieben, das kam anonym, aber da wurde ganz klar die Linie aufgezeigt, das, was der Vatikan sagt, ist gesetzt und so richtig Reformen wollen wir eigentlich nicht, um es jetzt zu paraphrasieren. Also da frage ich mich immer, auch wenn man dann den Papst mit Federschmuck sieht, um das nochmal aufzugreifen, wie ernst kann das denn wirklich gemeint sein, wenn Reformen vielleicht doch nicht so gewünscht sind?
Ach, da haben Sie recht, Frau Münkel. Ich halte dieses Schreiben aus dem Vatikan, das keinen echten Absender hat. Man weiß nicht, von wem es kommt, ob es die konservativen deutschen Bischöfe lanciert haben. Die meisten stehen hinter dem Reformprozess, einige nicht. Und ich gehe davon aus, dass diese einigen diese Erklärung forciert haben. Diese Erklärung ist eine Beleidigung des deutschen Reformprozesses. Da bemüht sich dieser synodale Weg wirklich um Reformen und die Konsequenzen aus dem Missbrauch zu ziehen, die patriarchalen Machtstrukturen in der Kirche zu reformieren, das Zölibat tatsächlich in Frage zu stellen, die Rolle der Frau in der Kirche völlig neu zu definieren. Das sind wichtige, drängende Fragen. Übrigens auch Fragen, die wichtig sind, um künftig Missbrauch zu verhindern. Die Kirche muss aus den bisherigen Rastern heraus und dann kommt so eine Erklärung, die sagt, ihr könnt sagen und überlegen, was ihr wollt. Wir folgen euch da ohnehin nicht und das Ganze spielt im Rahmen der Weltkirche keine Rolle. Ich bin der Meinung, was hier der synodale Weg in Deutschland versucht, sich zu erarbeiten, könnte ein Experimentierfeld sein und ein Versuch, auch der Weltkirche zu zeigen, das könnte möglich sein. Also der Versuch, auf nationaler Ebene etwas hinzukriegen, was dann durchaus Vorbild sein könnte für die gesamte katholische Kirche.
Sie sind selbst katholisch aufgewachsen und Sie wollten sogar mal Missionar werden. Sind Sie im Rückblick froh, dass Sie es nicht geworden sind?
Aber schon sehr. Manche sagen, na, der Brandl ist ja auch als Journalist Missionar. Und das ist tatsächlich ein bisschen richtig, weil ich immer wieder versuche zu sagen, die Grundrechte sind die Substanz unserer Gesellschaft und für die Grundrechte zu werben, ob es nun im Kontext von Corona oder im Kontext des Ukraine-Krieges ist.
Da spricht auch der Jurist Heribert Brandl von der Süddeutschen Zeitung hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Herr Rebert Prantl von der Süddeutschen Zeitung ist mein Gast, war mein Gast, muss ich fast schon sagen, in dieser Stunde. Herr Prantl, Sie feiern morgen Geburtstag und ich gratuliere jetzt noch nicht, weil man das ja nicht vorher machen soll. Aber verraten Sie uns, welchen Kuchen gibt's?
Ich mag zwei Kuchen besonders gern. Das eine ist ein Marmorkuchen, der bei mir zu Hause in der Oberpfalz in meiner Familie karierter Affe ist. Und der zweite Kuchen, den ich gern mag, den ich liebend gern mag, ist eine Schwarzwälder Kirschtorte. Ich weiß, die ist unglaublich üppig und da kriegt man den Magen zugekleistert, aber ich mag es einfach unglaublich gern. Und meine kleine Hoffnung ist, dass ich zum Geburtstag eine Schwarzwälder Kirschtorte geschenkt bekomme und dann esse ich mindestens drei Stück.
Ich gebe zu, ich kriege jetzt Hunger. Vielen Dank für Ihren Besuch und für Ihre Gedanken.
Dankeschön.